Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Sie hören die Informationen aus Religion und Gesellschaft. In der kommenden halben Stunde geht es bei uns um diese Themen. Gewaltpotenzial der Religionen. Der Religionswissenschaftler Hartmut Zinser setzt sich im Gespräch kritisch mit der so oft behaupteten Friedfertigkeit von Religionsgemeinschaften auseinander. Am Montag findet am Bodensee eine Konferenz mit Vertretern der Bewegung Religions for Peace aus der ganzen Welt statt. Und ein Selfie mit der Mumie des Großvaters, der Ahnenkult der Toraja auf der indonesischen Insel Sulawesi. Zurzeit findet dort das Manene-Fest statt, bei dem die Dorfbewohner die mumifizierten Toten aus den Särgen holen. Religionsvertreter aus aller Welt reisen dieser Tage an den Bodensee. Montag beginnt dort die Weltkonferenz der Bewegung Religions for Peace, Religionen für den Frieden. Es geht unter anderem darum, das kriegerische Potenzial der Religionen zu erkennen und gewissermaßen zu entschärfen. Wie nötig das ist, zeigt ein Blick in die Religionsgeschichte und in die aktuellen Religionskonflikte der Gegenwart. Mein Kollege Andreas Mein hat über das Gewaltpotenzial der Religionen mit dem Religionswissenschaftler Hartmut Zinser gesprochen und ihn als erstes gefragt, was Religionen zu potenziellen Kriegstreibern macht.
Religionen geben Antwort auf die Frage, wie soll ich leben? Was darf ich tun, was darf ich nicht tun? Und was kann ich erhoffen? Und diese Antworten unterscheiden sich und damit entstehen Differenzen. Ferner, Religionen bilden moralische und solidarische Gemeinschaften mit bestimmten Regeln, wie du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, du sollst nicht rauben und stehlen. Aber diese Regeln gelten in der Regel nur für die Religionsgemeinschaft selber. Nur wenige Religionen haben daraus universale Lehren gemacht. Und dadurch wird eine innen und außen bestimmt, nämlich die, die zur Religion dazugehören und solche, die nicht dazugehören. Und für die, die nicht dazugehören, gelten die moralischen Einschränkungen nicht, sodass man über die auch durchaus mal herfallen kann, den Kopf kürzer schlagen kann oder sie ausrauben kann. Und das haben leider auch alle Religionen gemacht, oder genauer sollte ich sagen, das haben Kriegsführer mit allen Religionen gemacht und mit Unterstützung aller Religionen.
Es gibt also das Wir und es gibt die anderen. Welche Religionen haben das größte Kriegspotenzial? Welche sind am wenigsten bellizistisch?
Das ist eine sehr schwierige Frage, die ich auch eigentlich gar nicht richtig beantworten kann. Christentum und Buddhismus lehren grundsätzlich Gewaltlosigkeit und Friedfertigkeit, haben aber im langen Verlauf ihrer Geschichte Kriege nicht vermeiden können. Und zwar in unterschiedlicher Form. Zunächst, sie behaupten immer, sie verteidigen sich. Dann gab es Missionskriege. Nicht so selten, wie man das sich wünschen würde. Zumindest wurde von den staatlichen Instanzen, den Königen verlangt, dass sie die Mission schützen sollte, denn die Menschen sollten dulden müssen, dass sie missioniert werden. Dann gab es aber auch, und da wird es nun richtig verheerend, die Kreuzzüge, in denen die Beteiligung am Krieg, das Morden und Töten, ich sage es ganz bestimmt und so prononziert, zu einer religiösen Handlung wird, mit der man Ablass und das ewige Leben und Himmelreich erwirbt. Andere Religionen, wie zum Beispiel die antiken römischen und griechischen Religionen, kannten Kriegsgötter, unter deren Schutz der Krieg gestellt war. Athene in Griechenland und Mars in Rom, es sind auch noch viele andere mehr, oder Murugan in Indien. Und sie haben also kein ausgebildetes Kriegsrecht entfaltet, sondern Krieg wurde als Normalität betrachtet. Es gehörte einfach zum Leben dazu und man musste sich damit einrichten und hat sich damit eingerichtet. Dann gibt es noch Religionen, die durchaus Beschränkungen haben für das Kriegführen, wie der Islam, zugleich aber doch eine umfangreiche Lehre über das Töten im Krieg entfaltet und entwickelt haben. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wenn das durch die Geschichte geht, sind diese Lehren auch immer wieder in allen Religionen angewandt worden. Und es ist dann nur eine Frage der Situation und der Zeit, wann und ob eine Gruppe meint, jetzt zu den Waffen greifen zu müssen und religiös rechtfertigt, dass sie Krieg führen darf und kann.
Ihr Kollege Jan Assmann, Ägyptologe und Religionswissenschaftler, ist ja auch ein wichtiger Protagonist in der Debatte über das Verhältnis von Monotheismus und Gewalt. Er hebt vor allem die brutale Kehrseite der jüdischen, christlichen und islamischen Tradition hervor. Verstehe ich Sie richtig, wenn ich sage, Sie gehen über Assmann hinaus?
Ich würde meinen, Assmann ist nicht ganz korrekt. Ich glaube, die anderen Religionsgeschichte kennt er einfach nicht so genau. Was der Buddhismus alles für Kriege geführt hat, weiß er nicht oder weiß er nur rudimentär. Und ich glaube, die Religionen nehmen sich in ihrer langen Geschichte nichts oder sehr wenig.
Sie schreiben und sagen, Religionen müsste die Friedfertigkeit erst aufgedrängt werden. Wer kann das leisten?
Der Staat, die Gemeinschaften oder die Situation. Denken Sie an den 30-jährigen Krieg. Der wurde aus religiösen Gründen geführt oder damit begründet, nämlich zwischen Protestanten und Katholiken und Calvinisten. Zum Schluss des Krieges wurde ein großartiger Frieden geschlossen, der Westfälische Frieden 1648. Und darin lautet es als einer der Hauptbestimmungen, dass Religion kein Grund mehr für Krieg sein darf und alles zu verhindern ist. Und seitdem hatten wir dann auch in Europa bis zum Ersten Weltkrieg praktisch keine religiösen Begründungen mehr für Kriege. Das heißt nicht, dass nicht für jeden Krieg die Hilfe Gottes angerufen wurde, Gottesdienste abgehalten wurde und es Militärfahrer gab und so weiter. Aber die Religion war kein Grund für Krieg mehr.
Auch der katholische Theologe Hans Küng sagt, dass ohne einen Frieden der Religion kaum an einen echten Frieden zu denken ist. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht für die Verantwortlichen in den Religionsgemeinschaften?
Die Verantwortlichen in den Religionsgemeinschaften müssen vor allen Dingen aufhören, dem aufzusitzen, dass im Krieg das erste Opfer die Wahrheit ist. Und müssen sich klar machen, was ihre Religion in ihrer Geschichte alles zu Krieg beigetragen hat. Und das nicht wegdrücken und nicht zur Kenntnis nehmen. Und danach fragen, was sie in ihrer Religion machen und tun müssen und tun können, um die Wiederholung von kriegerischen Aktionen auszuschließen. Sie müssen sich gegenüber sich selber ehrlich sein. Und das muss alles auf den Tisch, was dort an kriegerischen Lehren vorhanden ist. Sehen Sie, im Koran stehen eine Unmenge von Versen drin, die man kriegstreibend interpretieren kann und die auch ganz klar wörtlich das so sagen. Im Neuen Testament, das heißt genauer in den Evangelien, stehen nur zwei solche Sätze drin, die so interpretierbar sind. Aber in der Apokalypse schwelgen die Autoren oder der Autor in Gewalthandlung. Gut, sie werden in der Apokalypse Gott zugeschrieben und der Mensch hat da nur höchstens zuzugucken und sich nicht selber daran zu beteiligen. Im Christentum wurde auch deswegen auch immer das Alte Testament, das heißt Josua, Richter und andere Texte, herangezogen, um Kriege zu begründen, zu motivieren und die Menschen dazu zu bringen, sich an Kriegen zu beteiligen.
Sich selbstkritisch mit kriegstreibenden Tendenzen in der eigenen Religion zu beschäftigen, das scheint aber offenbar nicht ausreichend zu passieren, sonst hätten wir nicht so viel religiös motivierte oder mit religiösen Motiven verkleisterte Gewalt. Heißt das nicht implizit, dass Sie den heutigen Religionsvertretern, dass Sie die durchaus auch mitverantwortlich machen für die Misere unserer Tage?
Ja, selbstverständlich. Sicherlich gibt es in allen Religionen friedfertige Momente, das ist gar keine Frage. Und es gibt auch Gruppen und ich nenne sie jetzt mal alle so Theologen, obwohl das der Begriff nicht ganz richtig ist für alle Religionen, die auf diese Seite der Religion großen Wert legen. Aber es gibt andere, die das eben nicht tun. Da müssen wir darauf drängen, dass die Religionen, und zwar alle Religionen, ihre eigene Kriegsbereitschaft und ihr eigenes Potenzial zum Krieg führen, sehr kritisch sehen. Und damit muss natürlich auf den Alleinvertretungsanspruch einer Religion, einer Konfession verzichtet werden und die anderen anerkannt werden. Und wenn man das vergleicht, dann haben wir im Islam vor allen Dingen einen Alleinvertretungsanspruch, einen alleinigen Wahrheitsanspruch und der muss neutralisiert werden und den muss der Islam aufgeben. Und wenn ich so die islamischen, muslimischen Bekannten, die ich habe, die sind alle entsetzt darüber, welche Positionen dort vertreten werden. Aber man kennt natürlich immer nur die Leute, mit denen man auch gewisserweise übereinstimmt. Die anderen kenne ich von der Lektüre, aus Interviews und anderen. Und da gibt es viel zu viel. Ich will nicht behaupten, dass es die im Christentum nicht gibt. Gehen Sie nach Nordirland und lesen Sie sich mal durch die Statements und Reden der Pfarrer auf beiden Seiten. Da wird genauso mit Religion Krieg begründet und gerechtfertigt wie anderswo.
Also kurzfristig plädieren Sie für eine Entpolitisierung von Religion, verstehe ich Sie richtig?
Ja, Neutralisierung und Entpolitisierung der Religion. Andernfalls ohne eine Entpolitisierung und Neutralisierung der Religion ist ein gemeinsames Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Religion und Konfession kaum vorstellbar, höchstens in der Form, dass die einen sich unterordnen und die anderen. Und das ist natürlich mit einer Moderne, in der alle Menschen gleich sind, alle Bürger gleich sind und keiner wegen seiner Religion bevor- oder benachteiligt werden darf, überhaupt nicht vereinbart.
Und langfristig, welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, damit dem Kriegspotenzial von Religion dauerhaft Grenzen gesetzt werden?
Ich würde mir dazu wünschen, dass die Religionen selber mit ihrer eigenen Geschichte und ihrer Lehre genau ins Gericht gehen und alle Aussagen verurteilen oder ausscheiden, die kriegstreibend wirken können.
Mein Kollege Andreas Mein sprach mit dem Religionswissenschaftler Hartmut Zinser über das Gewaltpotenzial von Religionen. Ab Montag treffen sich am Bodensee Religionsvertreter aus der ganzen Welt, um über ihren Beitrag zum Frieden auf der Weltkonferenz Religions for Peace zu diskutieren. Und bei uns hören Sie am Montag in Tag für Tag einen Religionswissenschaftler und Vertreter der Religions for Peace Bewegung im Interview. Auf der indonesischen Insel Sulawesi findet beim Volk der Toraja zurzeit das Manene-Fest statt. Dabei handelt es sich um ein Totenfest, bei dem die Menschen auf bizarre Weise ihre verstorbenen Ahnen ehren. Die Familienmitglieder holen die mumifizierten Toten aus den Särgen und verbringen einen Tag mit ihnen. Denn mit dem Tod verlässt die Seele nach den Vorstellungen der Toraja zwar den Körper, bleibt aber in der nächsten Umgebung. Je besser die Mumie erhalten ist, umso größer das Glück und die Ehre für die Familie. Außerdem glauben die Toraja, dass sie sich vor bösen Geistern schützen, wenn sie ihre Toten auf diese Weise ehren. Die meisten Mitglieder des Bergvolks sind Christen. Ihre traditionellen Glaubensvorstellungen haben sie jedoch beibehalten, den Ahnenkult mit der christlichen Lehre vermischt. Für sie ist es deshalb auch ein Zeichen der Nächstenliebe, sich auf diese Weise um ihre Toten zu kümmern. Lena Bodewein hat das Manene-Fest der Toraja besucht.
Ah, da bist du ja wieder, sagt Jonathan Sambara, klappt den prächtigen rot-goldenen Sargdeckel vollständig zur Seite und hebt seinen Vater langsam heraus. Freudig und vorsichtig trägt er ihn aus der Grabkammer und lehnt ihn davor an einer schwarz gemusterten Säule in die Sonne. Sein Vater Daniel ist seit 6 Jahren tot. Seine Nase wird langsam schwarz, die graue, ledrige Haut spannt über dem steifen Körper. Aber er trägt ein traditionelles Batikhemd, eine Hose, seine Brille und die Kopfbedeckung des Dorfchefs, der er bis zu seinem Tod war. Während Jonathan ihm die schwarzen Schuhe hinstellt, kuschelt sich die Mutter an den Arm ihres Mannes. Willkommen beim Bergvolk der Toraja auf Sulawesi. Willkommen zur Manene, dem Fest der Zusammenkunft. Ich bin glücklich. Es ist immer noch ein Vergnügen, ihn zu treffen. Er ist in guter Verfassung. Bei vielen Leuten ist schon gar nichts mehr da, nur noch Knochen.
Happy,
sagt Ludia Limbong. Die Witwe lebt jetzt auf Papua, ganz im Osten Indonesiens, dort, wo ihr Mann lange Jahre erfolgreicher Bauunternehmer war. Doch zur Manene kommt sie immer zurück in ihr Dorf Lempo Boton. Sie hält den Arm ihres Mannes fest, seiner Mumie eher gesagt. Doch das macht für sie keinen Unterschied. Sohn Jonathan macht mit einem Pinsel währenddessen die Ohren, das Gesicht und die Brust seines Vaters sauber, rückt die Kappe zurecht und ermutigt neugierige Besucher, ruhig die Hand seines Vaters zu berühren.
Hallo, I'm Daniel Seba Sambara.
Hallo, ich bin Daniel Sambara. Wie geht's? Mir geht's gut.
So albert der 43-Jährige mit der Ferrari-Kappe mit seinem Vater oder dessen Leiche herum. Was auf den ersten Blick makaber wirkt, ist für die Angehörigen eine Zeit der Freude. Sie sehen ihren Mann wieder, ihren Vater, ihren Großvater, jemand, der ihnen fehlt.
Ich bin stolz und froh über diese Zeit, denn es fühlt sich so an, als wäre er immer noch in unserer Welt und die nächste Generation kann ihn kennenlernen.
Kleinkinder beschauen neugierig ihren Opa. Enkel im Teenageralter machen Selfies mit ihm.
Die Kinder haben keine Angst. Die Eltern haben ihnen alles erklärt und gesagt, sie müssen sich nicht fürchten. Das ist alles völlig normal.
Manene ist ein Familienfest, das Fest der Zusammenkunft. 10 Tage lang werden die Gräber wichtiger Personen geöffnet. Reihum kommt das ganze Dorf erst hierhin, dann dorthin. Viele der Familien sind miteinander verwandt. Darum finden sich immer wieder dieselben Menschen vor den verschiedenen Gräbern ein. Blut fließt die Straße entlang. Keinen Kilometer vom Grab Daniel Sambaras entfernt stehen 3 weitere Grabstätten der Familie Sambara. Es ist ein großer Clan. Eben ist ein Wasserbüffel geopfert worden. Sein Körper wird auf der Straße zerteilt, die Gedärme gewaschen, das Fleisch wird gleich im großen Fass über Feuer gekocht und dann von allen verspeist.
Das Blut des Büffels ist wichtig. Es bildet eine Brücke für die Verstorbenen ins Jenseits,
erklärt Jonathan. Es ist Volksfeststimmung. Der Eismann ist mit seinem Moped angekommen und lässt seine Erkennungsmelodie in Dauerschleife laufen. Eine fliegende Händlerin hat sich mit ihren Waren eingefunden. Gerade wickeln 2 Töchter ihre Eltern aus, die seit 30 Jahren tot sind. Gemeinsam lösen sie die alten Tücher und Kleider von den ledrigen Körpern. Sie lassen sie von beiden Seiten ein wenig in der Sonne liegen, damit sie gut trocknen und noch besser mumifiziert werden. Sie bekommen frische Tücher und Kleider und dann präsentieren sich alle zum Gruppenbild. Lebender neben Totem, neben Lebendem, neben Totem, neben Lebenden. Und ein Mitglied der Familie begrüßt alle feierlich.
And they are pleased to see the witness of this ancient tradition.
Er tut das auf Englisch, damit auch die Zuschauer, die nicht zum Volk der Toraja gehören, ihn verstehen. Denn tatsächlich sind einige Touristen hier aus Frankreich, Italien, auch anderen Teilen Indonesiens. Denn nur hier, hoch in den bewaldeten Bergen von Süd-Sulawesi, gibt es diese besondere Sitte der Manene, bei der die Toten auch tatsächlich aus den Gräbern geholt und frisch gemacht werden. Ludia Limbong, die Frau von Daniel Sambara, sieht das als Zeit der Zärtlichkeit an. Und für Ardi Lulun ist der Dienst am Toten auch ein Dienst an der gesamten Familie.
Das machen wir von Herzen, denn wir glauben, wenn wir das Beste für unsere Ahnen tun, wird unsere Familie bald viel Glück haben.
Ardi ist sowohl der Enkel von Daniel Sambara als auch verwandt mit Romeo und Julia, also dem Paar, das eben mit großem Tamtam ausgewickelt wurde. Romeo und Julia werden die beiden im Dorf genannt, weil sie so viele, viele Jahre so glücklich verheiratet waren. Jetzt stehen sie wiedervereint nebeneinander an der Säule vor ihrem Grabhaus in der Sonne. Romeo mit großer Sonnenbrille im Gesicht und Batikhemd um den Körper, Julia mit pink und bunt geblümtem Gewand und Kopftuch auf dem kahlen Schädel. 30 Jahre sind sie tot, aber noch gut erhalten. Der Zustand der Körper ist ganz unterschiedlich. Das ist auch eine Art Wettstreit. Die Familien sind stolz, wenn ihre Toten noch ganz sind, wenn man sie noch aufstellen kann. Manchmal ist die Enttäuschung groß, wenn ein Sarg nach 3 Jahren wieder geöffnet wird. Ungeziefer und Feuchtigkeit können an den Körpern ihr zerstörerisches Werk verrichten. So wie bei 2 von Ardis Verwandten. Die haben nur noch wenig Ähnlichkeit mit dem Foto aus Lebenszeiten, das vor jedem Sarg präsentiert wird. Also nageln die Angehörigen die Särge schnell wieder zu. Sobald die Körper drohen, auseinanderzufallen, lassen die Familien sie in ihren Särgen. Die werden geputzt, das ganze Grab wird gereinigt und schön gemacht. Das ist nur während dieser 10 Tage der Manene erlaubt, in den 3 Jahren dazwischen nicht, das bringe Unglück. Fast alle Toraja sind Christen, aber die alten Bräuche und ihr Glaube können gut nebeneinander existieren. Zur feierlichen Graböffnung spricht die Priesterin ein Gebet, dort, wo eben noch der Büffel zerhackt wurde.
Amen.
Am nächsten Tag, einem Sonntag, gehen die Familien in die Kirche und die Männer danach zum Hahnenkampf. Der ist zwar illegal, gehört aber auch zur Manene. Und am letzten Tag des Festes,
am 30. August, opfert jede Familie einen Büffel und ein Schwein.
Für alle, die sie wiedergesehen haben. Die Brücke ins Jenseits wird hier aus Blut gebaut. Als Daniel Sambara vor 6 Jahren beerdigt wurde, mussten, je nachdem wen man fragt, 125 oder aber mehr als 300 Büffel ihr Leben lassen. Auf jeden Fall so viele, wie es sich für einen Dorfchef gehört. Das war 1 Jahr nach seinem Tod. Bis dahin wurde er im Wohnhaus aufbewahrt.
Eigentlich wollte er nicht länger im Haus bleiben, aber eine Enkelin, die in Yogyakarta studiert, konnte nicht eher kommen. Also hat er 1 Jahr im Haus gewartet.
Solange der Verstorbene nicht beerdigt ist, gilt er nicht als tot, nur als krank. So einen Kranken hat auch Esther Butu im Haus. Ihr Mann Elias ist vor einem halben Jahr mit 91 Jahren gestorben. Aber wir können ihn erst im nächsten Juni beerdigen. Es müssen alle zusammenkommen. So lange liegt er in einer Kiste mit einem geblümten Tuch zugedeckt im Zimmer der Tochter, die auf die Universität geht. Ich setze mich manchmal zu ihm und trinke Tee mit ihm. Niemand findet das merkwürdig. Alle wachsen mit diesen Sitten auf. Und als Esthers Mann gerade gestorben war, da haben ihm alle Familienmitglieder gemeinsam Formalin gespritzt, wie hier üblich, damit er nach seiner Beerdigung bei der nächsten Manene auch noch gut erhalten ist.
Ahnenkult auf Sulawesi. Lena Bodewein hat das Manene-Fest besucht, bei dem die Toraja ihre toten Verwandten ehren. Wenn Sie mehr über diesen Ahnenkult wissen wollen, dann schauen Sie doch mal auf die Tag-für-Tag-Seite des Deutschlandfunks. Da finden Sie sowohl den Beitrag in Ton und Wort als auch Fotos der mumifizierten Toten, die in den Dörfern ganz öffentlich ausgestellt werden. Das war's für heute mit unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Mein Name ist Susanne Fritz. Nach den Nachrichten kommt die Lebenszeit. Da geht es bei Dörte Hinrichs um die Frage, ob Kinderreichtum immer noch ein Stigma ist.